In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 9. Juli 2026 durch Konrad. Die Themen: Auch ein AKW braucht mal Urlaub oder hitzefrei. Anarchistischer Antimilitarismus in Freiburg. Cannabis, Gesetz und Realität. Hallo Axel, das heißt, heute ist ziemlich warm und wir machen das eigentlich fast jedes Jahr sozusagen hier immer, wie geht's unseren Kernkraftwerken, vor allen Dingen in Frankreich und in der Schweiz. Die haben ja immer ein Wasserproblem und das hat mit der Kühlung zu tun.
Ja, Konrad, bevor wir mit Atomkraftwerken anfangen, du hast gesagt, alle Jahre wieder, es ist alle Jahre wieder heiß. Alle Menschen leiden und ich frage mich immer, wo ist der Zorn der Menschen gegen die Klimakatastrophenverantwortlichen? Also warum sind wir so brav? Warum ducken wir uns immer vor den Großen und warum treten die Menschen nach unten und warum buckeln sie vor den Großen und warum ist kein Sonder wegen der Hitze und wegen den Klimakatastrophenverantwortlichen. Aber das als Vorwort und jetzt gehen wir zu den Atomkraftwerken. Die Atomkraftwerke haben genau wie wir Menschen ein Hitzeproblem. Atomkraftwerke erzeugen Atommüll, der eine Million Jahre strahlt. Tschernobyl und Fukushima haben die Gefahren aufgezeigt. Und Atomkraftwerke sind nicht nur teuer und gefährlich, sie sind auch gigantische Tauchsieder. Einige Reaktortypen erhitzen gerade in Hitzesommern unsere europäischen Flüsse und gefährden das Leben in den Gewässern. Und deswegen werden einige mit Flusswasserkühlung auch abgeschaltet. In Frankreich und der Schweiz, das sind die Atomkraftwerke Betznau, Bugey, Golfech, Playas und andere. Die werden jetzt abgeschaltet, weil sie einfach die Gewässer in Hitzesommern noch mehr erhitzen als sonst.
Das heißt, wenig Strom und damit auch wenig Licht oder was weiß ich, was man aus dem Strom heraus macht.
Ja, atomarer Flatterstrom. Gerade im Sommer wird natürlich ganz viel Energie gebraucht, auch wegen den ganzen Airconditionern. Und da ist gut, dass wir dann die Solarenergie haben, die dann einspringt. Aber einfach nochmal, um auf die Atomkraftwerke zurückzukommen. Wenn ein normales Atomkraftwerk hat 1000 Megawatt Leistung ungefähr und dann gibt es ungefähr 2000 Megawatt an die Umwelt ab. Jetzt kann sich das keiner so richtig vorstellen, Megawatt. Das ist so, ja, wie wenn wir von Milliardären reden, wo sich keiner aufregt, weil sich niemand eine Milliarde vorstellen kann. Also einfach 1000 Megawatt thermische Leistung, das entspricht ungefähr dem gleichzeitigen dauerhaften Betrieb von mehreren hunderttausend typischen Wohnzimmerheizkörpern auf voller Leistung. Also wenn man mehrere hunderttausend Wohnzimmerheizkörper auf voller Leistung laufen lässt, dann entspricht es 1000 Megawatt Wärme. Und ein 1000 Megawatt Reaktor gibt 2000 Megawatt thermische Leistung ab. Das ist einfach so dieses Phänomen. Und auf diese Art und Weise werden die Flüsse erhitzt. Und ja, das ist ein gigantisches Problem. Und wir reden von diesem Problem jetzt natürlich nur in den Hitzesommern, aber diese Wärme wird generell abgegeben. Und das, als Naturschützer muss ich dazu sagen, wir haben einfach dieses Phänomen, dass sich unsere Gewässer immer stärker erwärmen und dass für Lachs und andere Salmoniden sind die Gewässer auch wegen der Atomkraftwerke einfach zu warm.
Das heißt also, die Natur passt sich da nicht an, dass wir jetzt plötzlich in unseren Gewässern, sagen wir mal, ausgesetzte Piranhas haben, sondern praktisch die Natur leidet darunter, dass die von uns ausgesetzten Lachse, die wir in den Gewässern haben, nicht nur durch Flusskraftwerke, durch Staumauern und sonstige Sachen daran gehindert werden, aufzusteigen, sondern auch die Temperatur macht den Lachsen und anderen Fischen zu schaffen.
Das ist ein Phänomen, das ist einfach, das sieht man natürlich nicht nur bei den Atomkraftwerken, das sieht man auch bei der sommerlichen Hitze. Also Elstreis am Glotter, so die Gewässer im Einzugsbereich von Radio Dreieckland, sind schon lange keine Salmonidengewässer mehr. Und das, was du angesprochen hast, das kann natürlich dann dazu führen, dass einfach neue Arten auftreten. Aber einfach in Hitzesommern sterben Fische, der Sauerstoff schwindet und das ist einfach schlecht für Mensch, Natur und Umwelt. Das ist neben diesen radiologischen Aspekten, ist das noch ein Aspekt, auf den man seine Aufmerksamkeit lenken muss. Und jetzt gibt's aber natürlich eine super tolle Lösung, wie man das Problem lösen kann. Und das trifft gerade in der Schweiz zu. Die Schweizer haben ja das Problem, also A, das Atomkraftwerk Betznau, das nur auf Flusswasserkühlung setzt, aber die haben ja auch Leibstadt mit Kühltürmen und Göske mit Kühltürmen, aber auch diese Atomkraftwerke erwärmen die Gewässer. Laut den Betreibern nimmt Leibstadt im Rhein bis zu 3,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, im Kühlturm verdunsten rund 0,7 Kubikmeter pro Sekunde. Der Rest geht erwärmt zurück in den Fluss. Und im Sommer wird das Kühlmittel um 3,6 Grad erwärmt. Ähnlich ist das auch beim Atomkraftwerk Gösgen bei der Aare. Das heißt also auch diese Atomkraftwerke mit Kühltürmen in der Schweiz, die erwärmen die Flüsse. Und jetzt haben die Schweizer mal wieder eine richtig tolle schweizerische Lösung gefunden. Sie haben einfach den Grenzwert erhöht. Das heißt also, auch wenn der Rhein über 25 Grad warm ist, darf Leibstadt weiter Kühlwasser einleiten. Und so kriegt man die Probleme in den Griff. Man passt einfach im Rahmen der Zeitenwende rückwärts, passt man einfach die Vorschriften an die Realität an, weil man will ja Gewinne mit den Schweizer Atomkraftwerken machen.
Das heißt, das ist ja keine neue Lösung, sondern die Schweizer machen ja diesen Trick, man erhöht einfach die Grenzwerte bzw. verschiebt da ein bisschen schon häufiger.
Das machen sie auch in anderen Bereichen, das machen sie auch im Bereich der Radioaktivität, aber jetzt im Moment sind wir halt gerade im Hitzesommer und da wird es natürlich auch der Rhein wieder über alle Maßen erwärmt. Ich denke, das wäre vielleicht auch mal eine Aufgabe für den TRAS. Ich bin ja im Vorstand vom Trinationalen Atomschutzverband, vielleicht auch mal rechtlich prüfen zu lassen, ob man das nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie überhaupt darf. Das fände ich eine spannende Frage. Das müsste man vielleicht mal juristisch angehen, dieses Thema. Aber wie gesagt, im Moment sind einige Atomkraftwerke abgeschaltet. Das schafft den Betreibern einige Gewinneinbußen und das schafft einige Probleme.
Mal eine andere Frage, beziehungsweise um beim Thema zu bleiben, dieser Trick, einfach mal die Grenzwerte zu verschieben, der scheint ja so neu nun nicht wieder zu sein. Mit anderen Worten, wer hat es erfunden? Waren das die Schweizer oder machen da andere auch schon ganz kräftig mit?
Ach, dass man Grenzwerte zurückschraubt, das ist im Moment im Rahmen dieser Zeitenwende rückwärts ein europäisches und ein weltweites Phänomen, wo Umweltschutz immer stärker zurückgedrängt wird und wo eine viel zu brave Umweltbewegung sich das einfach gefallen lässt. Also finde ich ärgerlich und damit sind wir vielleicht wieder bei meiner Einleitungsbemerkung. Wo bleibt der Zorn über diese Umweltzerstörung und über diese Klimakatastrophen verantwortlich?
Ich danke Axel Meyer für diese Information. Axel Meyer, mitwelt.org. Merci.
Ciao.
Anarchistischer Antimilitarismus in Freiburg. Eine Veranstaltung im Mietshäuser-Syndikatsprojekt Luftschloss. Arne-Dorgersen-Straße 24. Findet am Samstag, den 11. Juli um 19 Uhr statt. Näheres unter freiburg.fau.org.
Mit der Verlautbarung einer Zeitenwende wird eine massiv zunehmende Militarisierung der Gesellschaft vorangetrieben. So beginnt die Ankündigung der Veranstaltung. Worin zeigt sich diese Militarisierung?
Ja, die zeigt sich natürlich einerseits in drastisch gestiegenen Ausgaben fürs Militär, ne? Also ein großer Teil des Geldes, was sonst für Soziales zur Verfügung steht, steht jetzt nicht für Soziales zur Verfügung, sondern für Militarisierung. Also wir erleben eine massive Aufrüstung, wie wir sie eigentlich seit Jahrzehnten nicht kennen. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Und ja, wir müssen uns natürlich überlegen, was können wir dagegen tun? Und darum geht's in der Veranstaltung natürlich auch.
Jenseits der Aufrüstung ist diese Militarisierung auch innerhalb der Gesellschaft zu spüren?
Ja, das merken wir ja überall. Es wird überall von Kriegstüchtigkeit geredet und dass die Gesellschaft kriegstüchtig gemacht werden soll. Das geht ja auch so weit, dass jetzt im Grunde eine Wiederbelebung der Wehrpflicht, der sogenannten, stattfinden soll. Also von Zwangsdiensten für Kriegsdienst. Und da müssen wir natürlich gucken, was wir dagegen tun können. Und da hilft nur eins, sich zu organisieren und gemeinsam gegen diese Militarisierung ankämpfen.
Wie geht das, gegen diese Militarisierung anzukämpfen?
Ja, da sehen, ich bin der Redakteur der Zeitung Graswurzelrevolution, die seit 1972 erscheint. Und das ist schon auch ein Sprachrohr der anarchistischen und antimilitaristischen Bewegung, könnte man sagen. Und wir entwickeln natürlich verschiedene Konzepte. Also einmal ist natürlich ganz wichtig die Unterstützung von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerinnen aus allen Ländern und allen Kriegsparteien. Dann natürlich Asyl für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer, wenn wir uns gerade den Krieg jetzt in der Ukraine angucken. Also sowohl russische Deserteure können die EU praktisch nicht betreten, ohne zu riskieren, wieder abgeschoben zu werden und dann ins Kriegsgebiet geschickt zu werden. Das ist natürlich ein Skandal, dagegen müssen wir uns stemmen. Und das Gleiche gilt jetzt mittlerweile tendenziell auch für ukrainische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer. Die können sowieso das Land eigentlich kaum verlassen, weil eben kriegsfähige Männer im Grunde die Ukraine nicht so ohne weiteres verlassen können. Und da unterstützen wir natürlich auch Deserteure und Kriegsdienstverweigerer und antimilitaristische Organisationen auf allen Seiten. Die gibt es sowohl in Russland als auch in Belarus als auch in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Methode, sich dem entgegenzustellen, dass man eben sich anschaut, was können wir tun gegen den Krieg, wie können wir den Krieg stoppen. Und das geht nicht von oben, das geht von unten. Wenn möglichst viele Menschen sich dem Krieg widersetzen, ist es praktisch für die Herrschenden nicht mehr möglich, Kriege weiterzuführen. Und da müssen wir darauf hinarbeiten, überall natürlich.
Angesprochen im Ankündigungstext wird auch zum Beispiel die Umgestaltung von Bundeswehrwerbung oder auch die Wehrdienstverweigerung. Solche Akte des Protests sind ja das eine, Widerstand im tatsächlichen Kriegsfall, aber wohl eine andere Nummer. Wie kann denn anarchistischer Antimilitarismus zum Beispiel in der angesprochenen Ukraine aussehen?
Der kann natürlich so aussehen, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung durchgesetzt wird. Das ist ja momentan aufgehoben von der Ukraine als Staat. Und das ist ja unserer Meinung nach einfach ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht, sich dem Krieg zu widersetzen und Kriegsdienst zu verweigern. Und da gibt es natürlich einfach Gruppen, die sich, die einerseits Deserteure und Kriegsdienstverweigerer unterstützen. Und die unterstützen wir dann wiederum auch. Und das Gleiche gilt natürlich für Russland. In Russland gibt es Anarchisten und Anarchistinnen, die im Untergrund agieren, die immer noch aktiv sind gegen das Regime, auch ein Stück weit Sabotage betreiben, soweit das möglich ist. Und die gilt es zu unterstützen. Es gilt nicht, die Militarisierungstendenzen weltweit zu unterstützen, wie das halt hier momentan eigentlich der Fall ist. Ne?
Vielleicht unter anderem in der Ukraine auch spannend ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen anarchistischem Antimilitarismus und Pazifismus?
Ja, der Unterschied ist ziemlich groß. Das ist den meisten vielleicht gar nicht so bewusst. Der Pazifismus ist eigentlich ursprünglich eine sehr bürgerliche Bewegung aus dem Adel, Großadel, entstanden. Und Deserteure und Kriegsdienstverweigerer standen zum Beispiel überhaupt gar nicht im Fokus. Also es ging immer darum, dass die Herrschenden sich doch bitte schön an den Tisch setzen und Kriege durch Verhandlungen im Grunde gestoppt werden. Das Konzept der Anarchisten und Anarchistinnen ist es allerdings, Kriege von unten zu sabotieren. Also Sabotage, der Begriff, kommt ja aus dem Französischen, also das, also Le Sabot, der Holzschuh, das sind die Holzschuhe, die die Arbeiterinnen in die Maschinen geworfen haben, um sie zu stoppen. Und genau das versuchen natürlich Anarchisten und Anarchistinnen auch, indem sie den Krieg sabotieren, also Maschinen sabotieren oder eben auch Menschen daran zu hindern, am Krieg teilzunehmen, indem man sie zur Desertion motiviert und zur Kriegsdienstverweigerung. Und um diese Konzepte geht es natürlich dann bei der Veranstaltung. Das kann ich jetzt, glaube ich, in so einem kurzen Gespräch nicht so richtig ausarbeiten, aber das wird auf jeden Fall an dem Abend Thema sein. Und dazu gehören natürlich eben auch Aufklärungsaktionen, also die zum Beispiel diese Kriegspropaganda, die auch bei uns in der Bundesrepublik stattfindet, in gewisser Weise sabotieren. Wir haben ja an jeder Litfaßsäule momentan Bundeswehrwerbung. Und da gehört Adbusting auf jeden Fall dazu, also fantasievolle Antworten sozusagen auf diese militaristische Propaganda. Und da habe ich auch sehr, sehr schöne Beispiele, die ich dann am Samstag vorstellen werde und die auch Spaß machen können. Also Antimilitarismus muss jetzt nicht bierernst sein, sondern kann natürlich sich auch der Mittel von Spaßguerilla und witziger Sabotage bedienen. Und da, ja, da nenne ich ein paar schöne Beispiele bei der Veranstaltung. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, glaube ich, mit vielen Bildern.
Grundüberzeugung ist, dass Krieg, Staat und die Klassenfrage untrennbar verbunden sind, heißt es in der Vortragsankündigung. Wie sind sie verbunden?
Ja, die sind eindeutig verbunden. Also Krieg wird ja nicht von Arbeiterinnen und Arbeitern geführt, sondern Krieg wird von den Herrschenden geführt. Das heißt, die befehlen den Krieg, die ziehen selber nicht unbedingt in den Krieg, sondern sie lassen andere Menschen für sich sterben als Kanonenfutter. Und das konnte man ja auch im Grunde in allen Kriegen der Geschichte sehen, dass eben die Herrschenden sich im Grunde, werden die sich amüsieren und ihr normales Leben weiterführen, werden die Proletarier auf dem Schlachtfeld zerfetzt, zerstümmelt und ermordet. Und das ist ganz klar, Krieg ist immer eine Klassenfrage. Also es ist immer kapitalistisch heutzutage natürlich. Ne? Das heißt, die Kapitalisten führen den Krieg und die Menschen, die dort getötet werden, sind in der Grunde sind Proletarier und Proletarierinnen. Und das ist natürlich eine ganz klare Geschichte, die wir als Anarchisten eben bekämpfen. Wir wollen ja eine herrschaftslose Gesellschaft, eine gewaltfreie Gesellschaft. Und daran können wir natürlich nur arbeiten, indem wir den Kapitalismus überwinden. Und von daher ist ein Ende des Krieges weltweit nur durchsetzbar, wenn wir den Kapitalismus eben auch abschaffen und jede Form von Herrschaft von Menschen über Menschen.
Daran anschließend meine Abschlussfrage, wie sehe denn der Idealverlauf eines anarchistischen Antimilitarismus aus und zu welchen gesellschaftlichen Verhältnissen würde er führen?
Ja, ein anarchistischer Antimilitarismus ist natürlich Teil des Anarchismus. Das heißt, Antimilitarismus ist natürlich eine Form, die sich gegen Militarisierung und Militarismus wendet. Und wenn es den nicht mehr gibt, sind wir im Grunde schon auf dem richtigen Weg in die Anarchie, also in die herrschaftsfreie Gesellschaft. Und die herrschaftsfreie Gesellschaft baut natürlich auf Solidarität und Kooperation auf und nicht auf Konkurrenz und Ausbeutung und natürlich auf Gleichheit. Alle Menschen wollen eben, ja, können unter egalitären Bedingungen natürlich einfach auch ihre kompletten Entwicklungsmöglichkeiten ausleben. Heute ist das nur für Reiche möglich. In einer anarchistischen Gesellschaft können alle Menschen glücklich leben und ihre Utopie sozusagen umsetzen in die Realität. Und dazu gehören ja auch die Mietshäuser-Syndikate. Die sind zum Beispiel meiner Meinung nach auch Teile von diesem Konzept, was zu einer anarchistischen Gesellschaft führen kann und beiträgt auf jeden Fall. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Veranstaltung jetzt am Samstag auch in einem Mietshäuser-Syndikat stattfindet. Also ich freue mich sehr und hoffe, dass möglichst viele Menschen kommen und sich einfach mal Ideen anhören, die sie im normalen Radio oder im normalen Fernsehen oder in der Zeitung nicht so ohne weiteres zu sehen und zu hören bekommen.
Und ein Mittel des anarchistischen Antimilitarismus wäre dann zum Beispiel der Generalstreik.
Genau, der Generalstreik ist eigentlich das bevorzugte Mittel. Wenn wir in die Geschichte gucken, sehen wir, also Anarcho-Syndikalistinnen haben immer schon auch den Generalstreik propagiert und waren ja dann auch erfolgreich, zum Beispiel bei der Abwehr des Kapp-Putsches. Der Kapp-Putsch, ein rechtsextremer Putschversuch, und innerhalb von wenigen Tagen ist er zusammengebrochen. Warum? Weil die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Generalstreik gegangen sind. Das heißt, es fuhr keine Straßenbahn mehr, es fuhr kein Zug mehr, die Bäcker haben nicht mehr gebacken, und innerhalb von 5 Tagen ist dieser faschistische Putschversuch in sich zusammengefallen. Das heißt, das Konzept, was die FAUD damals, die Freie Arbeiterunion Deutschlands, propagiert hat, ist tatsächlich umgesetzt worden und ist äußerst erfolgreich gewesen. Das heißt, in dem Fall konnte durch den Generalstreik eine faschistische Machtergreifung verhindert werden. Auch ein Teil von vergessen gemachter Geschichte. Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass man durch den Generalstreik solche erfolgreichen Aktionen eben auch umsetzen kann. Und da bringe ich auch auf jeden Fall ein paar spannende Beispiele am Samstag.
Die Waffen nieder, die Hämmer nieder. Anarchistischer Antimilitarismus. Am Samstag um 19 Uhr gibt es dazu einen Vortrag, organisiert von der anarcho-syndikalistischen Basisgewerkschaft FAU. Und zu Gast ist Bernd Drücke, Koordinationsredakteur der Zeitschrift Graswurzelrevolution. Und wir haben schon einmal über das Thema des Vortrags mit ihm gesprochen.
Diese Veranstaltung in Freiburg ist im Mietshäuser-Syndikatsprojekt Luftschloss, Arne-Torgersen-Straße 24, am Samstag, den 11. Juli, um 19 Uhr. Näheres unter freiburg.fau.org. Cannabis, Gesetz und Realität, ein Beitrag des Bermudafunks Mannheim.
Seit ungefähr 2 Jahren gilt das Cannabis-Gesetz in Deutschland, ein Gesetz der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP, unter starker Einflussnahme der CDU über den Bundesrat. Alle, die der seit Jahrtausenden bekannten und beliebten Heil- und Rauschpflanze zugetan sind, haben sich gefreut, denn zumindest der Anbau von 3 Cannabispflanzen zu Hause ist erlaubt. Und das Gesetz gibt auch Anbauvereinigungen, sogenannten Social Clubs, die Möglichkeit, Cannabis für ihre Mitglieder anzubauen. Zumindest theoretisch. Denn in Baden-Württemberg wird das Gesetz streng ausgelegt. Noch restriktiver ist da übrigens nur Bayern. In anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen geht das dagegen viel einfacher. Fakt ist, in Baden-Württemberg sind zurzeit nach 2 Jahren Cannabis-Gesetz ganze 36 Social Clubs genehmigt, und von denen sind keineswegs alle am Start, weil nämlich Kommunen zusätzlich oft über das Baurecht blockieren. Wir haben uns bei Global Lokal gefragt, wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Dazu gibt es jetzt 3 Interviews mit einem Überblick über das Thema mit Matthias Karoli von der erfolgreichen Mannheimer Anbauvereinigung Grüne Liebe, mit Christoph Lehner vom Hanfverband Rhein-Neckar, der im bislang gescheiterten Club Rising Flowers aktiv war, und mit dem Anwalt Roland Hoffmann aus Heidelberg, der Anbauvereinigungen berät. Mein Name ist Christian Schaff. Ich sitze jetzt in den Vereinsräumen des Social Clubs Grüne Liebe in Mannheim, ein Verein, der seit fast einem Jahr erfolgreich anbaut. Die Grower hier haben es geschafft, sie sind am Start. Sie produzieren hier feinste Grasqualitäten. Matthias Karoli ist der Vereinsgründer, der Vorsitzende und der Motor des Ganzen. Hat das Regierungspräsidium als genehmigende Behörde da eher blockiert oder gefördert?
Also von gefördert kann überhaupt keine Rede sein. Im Gegensatz zu dem, was im Gesetz steht, erhält man nicht nach 3 Monaten seine Lizenz, sondern erstmal einen Zwischenbericht. Und da wird unglaublich weit ausgeholt, was ihnen nicht gefällt. Da werden Satzungsänderungen verlangt, die die Vereine dann auch durchführen müssen. Ansonsten bekommen sie die Lizenz überhaupt nicht. Also da wurde sehr, sehr klein kariert und, ja, wie ich meine, gar nicht so, wie es im Gesetz steht, argumentiert, dass man zunächst die Lizenz mal nicht bekommt.
Es gibt zum Beispiel die berühmte Abstandsregel, 200 Meter bis zu einem Spielplatz oder Ähnlichem. Da gab es bei euch auch Probleme, da gibt es eine kleine Geschichte. Wie habt ihr das gelöst?
Ja, da wurde uns zunächst einmal die Lizenz versagt. Man hat Zweifel angemeldet am Abstand zu einem Sandkasten hier in Rheinau-Süd, der also ein Kinderspielplatz sein soll. Und da mussten wir mit einem feinen Aufmaß dann nochmal nacharbeiten. Und letztlich waren wir dann knapp über 200 Meter und dann konnte man uns die Erlaubnis nicht mehr versagen.
Das Cannabis-Gesetz ist schon kompliziert genug, hat viele, viele Seiten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, will das Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde immer noch mehr Anforderungen, noch mehr Details, die geregelt werden müssen?
Das ist tatsächlich so. Das KKNG, das Konsum-Cannabis-Gesetz, ist ein handwerklich sehr ungeschicktes Gesetz. Der Lauterbach damals hat große Zugeständnisse an die Unionsparteien machen müssen, damit es überhaupt durch die 3. Lesung im Bundesrat kam und nicht in den Vermittlungsausschuss verwiesen wurde, wo normalerweise Gesetzesvorhaben versanden. Und die Union hat dann in das Gesetz ganz furchtbare Sachen reinschreiben lassen. Und eins davon ist zum Beispiel so eine Art Generalvollmacht für die Bundesländer, nämlich dass die weitere Auflagen erlassen dürfen, auch welche, die nicht im Gesetz stehen, wenn die erlaubnisgebende Behörde der Meinung ist, dass das so sein soll. Und davon macht das Land Baden-Württemberg sehr umfangreich Gebrauch.
Darüber werden wir nachher noch mehr erfahren, unter anderem von Christoph Lehner vom Hanfverband Rhein-Neckar. Aber gehen wir mal zum Positiven. Ihr arbeitet hier, ihr baut hier an und es gibt viele verschiedene edle Sorten. Naja, beim Wein gibt es ja auch nicht einfach nur den Grauburgunder, den man zur Schorle macht. Kannst du mal beschreiben, was und wie hier angebaut wird?
Also wir sind ein Verein mit einer sehr erfreulichen Mitgliederentwicklung. Wir haben momentan 447 Mitglieder. 500 dürfen wir per Gesetz. Und diese große Menschenmenge möchte natürlich versorgt sein. Deswegen haben wir eine sehr teure Anlage gebaut, mit der wir pro Grow in etwa 20 Kilogramm getrocknetes Endmaterial produzieren können. Und bei uns verteilt sich das momentan auf knapp 10 Sorten, die wir an unsere Mitglieder ausgeben.
Die Anlage hier ist technisch unheimlich aufwendig. Es wird CO2 zugeführt. Es werden Nährstoffe natürlich dazu gebracht, damit die Pflanzen optimal wachsen. Es ist ein Haufen Technik. Wie schwer ist es eigentlich überhaupt, diesen baulichen Rahmen zu schaffen mit der ganzen Technik, mit den Räumen, mit dem Strom?
Das ist tatsächlich so. Wir haben ein ganz großes Glück mit unserem Vermieter. Man muss, wenn man den Antrag auf Erlaubnis zum Anbau stellt, muss man ja die Halle schon haben, denn das Regierungspräsidium überprüft den Mindestabstand zu Jugendeinrichtungen. Bedeutet, man zahlt viele Monate lang schon Miete, ohne auch Einnahmen zu haben. Und das ist eine finanzielle Herausforderung für jeden Verein. Unser Mieter war bereit, uns die Miete in den ersten Monaten zu stunden. Und nur deswegen konnten wir überhaupt diese lange Bearbeitungszeit der Behörden überdauern.
Wie sieht eure Zukunft aus? Wie geht es mit dem Anbau jetzt weiter?
Das geht jetzt so weiter, dass wir eigene Mutterpflanzen haben. Wir züchten unsere Pflanzen selbst vor und wir machen das in einem Volumen und auch in einem Tempo, dass wir 3 Erntezyklen im Jahr fahren können. Bedeutet, wir können mit Sicherheit 500 Mitglieder rechtssicher mit sehr gutem Cannabis auch für die gesamte Dauer unserer Erlaubnis versorgen.
Die grüne Liebe in Rheinau Süd. Ich habe mit Matthias Caroli gesprochen. Mehr zum Hanf und den Problemen, die andere Clubs haben, erfahren wir gleich im Interview mit Christoph Lehner vom Hanfverband Rhein-Neckar. Ich spreche jetzt mit Christoph Lehner, einmal im Hanfverband aktiv und zweiter Vorsitzender des noch existierenden Cannabis-Anbauclubs Rising Flowers. Dieser schöne, blumige Name ist noch da, aber der Club ist weitgehend stillgelegt, weil es eben nicht geklappt hat mit der Anbaugenehmigung. Das ist ein bisschen bitter. Ich frage Sie, woran lag das eigentlich?
An den strengen Regularien im Gesetz. Also die Behörde hat es 1:1 umgesetzt. In Baden-Württemberg macht es das Regierungspräsidium Freiburg. Die haben da einen, sage ich mal, Spitzenjuristen hingesetzt, der sich hauptamtlich darum gekümmert und mehrere Sachbearbeiter haben ihm zugearbeitet bei Bedarf. Wir haben keine Halle gefunden und auch keinen Vereinssitz, der die strengen Anforderungen mit 200 Meter Luftlinie Abstand zu Kindergärten, Schulen, Spielplätzen, Sportstätten erfüllt hat. Wir haben versucht auszuweichen, weil unser erster Vorsitzender der Anbauvereinigung ist hauptberuflich Gärtner, gelernter, ausübender Gärtner, zum Beispiel in einem Gewächshaus, das jetzt sozusagen in den Feldern liegt, wo der Abstand vielleicht erfüllt ist, die Abstandsregel, aber da gab es dann sehr strenge Auflagen bezüglich Sicherheit. Wir hätten einen Zaun drumherum bauen müssen mit Übersteigschutz und Untergrabschutz. Dann hätte man das Gewächshaus noch das Glas sichern müssen, also nicht erfüllbar, zu teuer.
Cannabis existiert weiter, das Interesse an der, man kann sagen, seit Jahrtausenden beliebten und bekannten Pflanze ist ungebrochen. Sie machen auch regelmäßig Infostände, Herr Lehner, mit dem Hanfverband Rhein-Neckar. Was kommen da für Rückmeldungen eigentlich aktuell? Wie reagieren die Leute ja einmal darauf, dass ihr nicht anbauen könnt und überhaupt, dass Cannabis jetzt doch erhältlich ist?
Also wir machen die Infostände seit 2013 als Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbands. Und in den Anfangsjahren gab es immer wieder auch kritische Stimmen, 1, 2, 3, die das nicht gut fanden, dass wir das propagieren. Zum Beispiel aufgrund der gesundheitlichen Gefahren kann man ja argumentieren, ist aber letztlich nicht zu Ende gedacht. Und seit der Gesetzesänderung hat sich das gewandelt. Es kamen ältere Menschen auf uns zu, Familien, alle haben sich dafür interessiert, weil rechtlich ist es weitgehend entkriminalisiert. Es ist nicht legalisiert, Cannabis, es ist teillegalisiert, entkriminalisiert kann man sagen, vernünftig entkriminalisiert.
Erzählen Sie die Geschichte, dass es bei Rising Flowers nicht geklappt hat oder ist das?
Nee, also Hanfverband Rhein-Neckar, das läuft jetzt mal unabhängig, das sind andere Leute als die Anbauvereinigung.
Ja, Sie haben einen guten Überblick, was im Rhein-Neckar-Raum läuft, was vielleicht auch im Land läuft. Wie sieht denn da die Situation eigentlich aus? Wir haben gehört, 36 oder 37 Anbau.
Jetzt habe ich euch den Mund wässrig gemacht. Ne? Der ganze Beitrag besteht aus 3 vollständigen Interviews. Diese sind nachzuhören unter freie-radios.net. Cannabis, Gesetz und Realität, ein Beitrag des Bermuda-Funks Mannheim. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg am 9. Juli 2026 durch Konrad.
Der Stand ist zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!